Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
Ich habe eine Predigt dabei, eine Message, die heißt Gesegnet, um ein Segen zu sein. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Und da habe ich mich gefragt, wen und was segnet Gott eigentlich alles? Und können wir davon was lernen? Also gehe ich mit euch einmal durch die Bibel durch, von Anfang bis Ende, fast bis zum Ende, aber wirklich vom Anfang an. Und ich habe so viele verschiedene Dinge, das ist wie ein großes Urlaubsbuffet, wo du das nehmen kannst, was dich interessiert oder was dich anspricht, oder vielleicht noch besser, wo du das empfangen darfst, was Jesus für dich vorbereitet hat. Deswegen frag doch mit mir zusammen gerade einmal nochmal, Jesus, was hast du für mich vorbereitet? Ich will das heute bekommen. Jesus, was hast du für mich vorbereitet? Und ich will das bekommen. Amen. Und schön, dass ihr mit mir zusammen hier gebetet habt. Schön, dass ihr auch im Livestream oder dann im Podcast schaut. Ganz liebe Grüße an den Klaus und die Bea. Und aber auch schön, dass ihr alle mit dabei seid. Die haben gesagt, die wollen gerne schauen und werden sie machen. Gott segnet, jetzt random, was ist das Erste, was Gott segnet? Hä? Fische. Gott segnet Fische. Wusste ich auch nicht. Habe ich rausgefunden. Und zwar steht da ganz am Anfang diese Geschichte, wie Gott alles geschaffen hat. Das erste Mal, dass Gott etwas segnet, denn Gott segnete oder dann segnete Gott sie und sprach, die Fische sollen sich vermehren und die Meere füllen. Gut, auch die Vögel sollen auf der Erde zahlreich werden. Aber ich fand das mit den Fischen irgendwie schöner. Gott segnet Fische, dass sie zahlreich werden sollen. Wenn scheinbar Gott segnet hier, dass es sich vermehrt. Gottes Segen multipliziert etwas. Und dieses, das, was sich multipliziert, ist das Leben. Wir werden sehen, dieses Muster taucht immer wieder auf. Das Nächste, das Gott segnet, sind dann die Menschen. Gott segnet Menschen. Er sagt sich, wie wäre es, wenn wir eine Kreatur haben, die uns gegenüber ist, uns ähnlich, wie ein Abbild. Und er schafft den Menschen und dann segnet er sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, da haben wir sie wieder, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Jetzt muss man sagen, dieser Vers ist oft missbraucht worden. Denn die Gier des Menschen, mehr aus der Erde rauszuholen und die Tiere zu züchten und zu schlachten und zu verkaufen, ist oft grenzenlos. Der Text sagt nicht, zerstört die Erde in meinem Namen. Es heißt schon, beherrscht sie. Aber wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass dieses macht etwas daraus, was ich euch gegeben habe, wird im Kontext vom Gärtnern gesagt. Sie sollen den Garten bearbeiten, bebauen, die Pflanzen, dass mehr Früchte entstehen. Und sie sollen keine Angst haben vor wilden Tieren, denn sie können ihnen nichts antun. Sie herrschen über die Tiere, aber nicht, um sie zu zerstören oder auszubeuten. Und wer dann der Bibel sagt, ja, die Bibel möchte, dass die Welt zerstört wird, deswegen müssen wir die Bibel ablehnen, würde ich sagen, nee, wir sollten sie richtig lesen. Gott segnet den Menschen, dass auch dort mehr Leben und Multiplikation entsteht. Und jetzt kommt was ganz Interessantes, das Dritte, ich war so überrascht. Gott segnet Fische, Gott segnet Menschen, jetzt segnet Gott etwas, was man gar nicht anfassen kann. Gott segnet den siebten Tag. Cool, oder? Am siebten Tag, lesen wir, hatte Gott sein Werk vollendet und er ruhte von seiner Arbeit. War Gott erschöpft? Weiß ich nicht. Gott ist ja nie kaputt und fertig und sagt, boah, ich brauche eine Pause. Aber er ruht von seiner Arbeit, heißt es. Und jetzt, darum segnet er den siebten Tag und sagt, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag, er gehört zu mir. Auch das erste Mal, dass das Wort heilig in der Bibel auftaucht, beim siebten Tag. Jetzt, was segnet er denn am siebten Tag? Meine Idee oder meine Überlegung, die Ruhe in seiner Gegenwart soll sich vermehren. Gottes Gegenwart multipliziert Leben. Und wenn wir in seiner Gegenwart sind und in ihm ruhen, multipliziert sich unser Leben. Und die tragische Sache an der Geschichte ist, dass die Menschen diese Ruhe bei Gott verloren haben. weil sie sich an seine Stelle setzen wollten und bestimmen wollten, was richtig und falsch ist, was gut und böse ist. Ja, sie sind irgendwie auch reingelegt worden, aber sie haben sich dafür entschieden, der anderen Stimme zu glauben, die gesagt hat, ihr könnt selber sein wie Gott. Ihr braucht Gott nicht. Der meint es auch nicht gut mit euch. Und die Ruhe des siebten Tages geht verloren. Und die Gegenwart von Gott in diesem schönen Garten geht verloren. Und sie finden sich wieder draußen bei Disteln und Dornen in der Wüste. Und es geht mit der Menschheit abwärts. Und wenn man die Texte liest, könnte man denken, die Bibel hat eine Menge von uns Menschen verstanden. Die erzählt ziemlich gut die Geschichte von uns Menschheit. Und wie wir es nicht schaffen, aus eigener Kraft in diese Ruhe zu kommen. Und dann erzählt die Bibel, dass Gott eine Person, einen Mann und seine Frau, segnet und sagt, mit euch will ich etwas Besonderes machen. Gott segnet Abram. Abram, den er später Abraham nennt. Und er sagt, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere setzen. Da kommt das her. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich möchte, dass du dich vermehrst, dass Leben multipliziert wird und die ganze Welt wird davon profitieren. Und das mache ich, indem ich dir ein Land gebe und ein Volk gebe. Das Land, nicht wo du wohnst, geh in ein fremdes Land, das du noch nicht kennst und du wirst zu einem Volk, das du nicht siehst. Denn sie hatten bis dahin keine Kinder. Und das ist sehr schmerzhaft, wenn man sich Kinder wünscht, aber keiner hat, damals wie heute. Und sie müssen lange warten, bis der Sohn der Verheißung geboren wird. Und dann sehen sie auch nur einen Sohn dieser Verheißung. Und das war's. Aber der hat wiederum zwei Söhne. Und einer von den beiden führt diese Linie weiter. Und der hat 12 Söhne. Die 12 Stämme Israels. Die 12 Söhne von Israel. Der dritte wird Israel genannt. Eigentlich Jakob. Aber dann kämpft er mit Gott. Und Israel heißt der, der mit Gott ringt. Und er kriegt den Namen Israel. Seine 12 Söhne und die ganze Familie ist größer geworden. Es gibt eine Hungersnot. Und einer von ihnen, der ist bereits in Ägypten, fädelt das ein, dass alle nach Ägypten kommen können. Dort gibt es genügend Essen. Dort gibt es Versorgung. Josef heißt er. Und das Volk siedelt sich in Ägypten an. Aber das war ja gar nicht das Land, das Gott eigentlich mal Abraham gegeben hat. Und es kommt, wie es kommen muss. Nach mehreren hundert Jahren ist ein neuer Pharao an der Regierung, der nichts mehr weiß von Josef und der Angst hat, dass diese Fremden, diese Ausländer, dass die zu mächtig werden, weil sie so gesegnet sind und das Leben sich bei ihnen so sehr multipliziert. Also hat er die Idee, man könnte doch Kinder töten. Und er gibt den Auftrag, dass alle Erstgeborenen von den Hebräern, das ist das Wort für Hilfsarbeiter oder Sklavenarbeiter, dass man die erstgeborenen Jungs, oder nicht die erstgeborenen, alle Jungs, die geboren werden, die müssen in den Nil geworfen werden und getötet werden. Und er versklavt das Volk und sie müssen große Vorratsstädte bauen. Manchmal denkt man, sie haben die Pyramiden gebaut, das ist wahrscheinlich nicht wahr. Aber sie haben große Vorratsstädte gebaut, wo sie Ziegel brennen müssen und sie sind unter dieser heißen, sengenden Sonne nicht im Schatten des Gartens, sondern draußen, wo es anstrengend ist und im Schweiße ihres Angesichtes müssen sie für einen fremden Herrscher arbeiten, der ihr Leben versklavt. Die Bibel weiß eine Menge über uns Menschen. Und vielleicht finden du und ich uns an manchen Momenten in dieser Geschichte wieder und denken, ich bin wie versklavt. Von einem bösen Herrscher. Und jetzt hat Gott die Idee, er will dieses Volk befreien. Und er ruft den Mose und sagt, geh zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Let my people go. Und Pharao sagt, was wollt ihr denn? Und Mose sagt, wir werden in der Wüste unserem Gott ein Opfer bringen. Und er sagt, welcher Gott? Welcher Gott? Und er sagt, der Gott der Hebräer. Was so lächerlich ist. Der Gott der Sklavenarbeiter? Der Gott der Hilfsarbeiter? Was ist das für ein schwacher Gott, wenn seine Menschen versklavt sind? Und es ist, als ob Gott sagt, du kennst mich nicht. Ich gebe dir die Chance, dass du mein Volk ziehen lässt, denn ich bin ein Gott der Unterdrückten. Ich bin ein Gott der Entrechteten. Ich stehe auf der Seite von denen, die keine Chance haben. Und ich verhelfe ihnen zu Recht und zu Freiheit. Und du, Pharao, darfst dich jetzt dafür entscheiden, dass du dabei bist oder du lernst meine Macht kennen. Und die 10 Plagen, die dann kommen, weil Pharao hat keinen Bock, seine Leute ziehen zu lassen. Die 10 Plagen zerstören einen ägyptischen Gott nach dem nächsten. Am Anfang wird der Nil zu Blut. Und der Nil ist der Segensbringer für Ägypten. Und das Leben kommt vom Nil. Und es ist, als ob Gott sagt, ich töte den einfach jetzt mal. Bumm. Und die nächsten Plagen gehen einen ägyptischen Gott nach dem anderen durch und sagt, ich bin der wahre Gott. Und der wahre Gott ist der Gott der Unterdrückten und nicht der Gott der herrschenden Pharaonen. Die vorletzte Plage ist, dass einfach mal Finsternis ist. Die 9. Plage macht den Sonnengott Re aus. Dunkel. Da war er. Vorbei. Und das Letzte, was passiert. Jedes Mal sagt der Pharao, nein, ihr könnt gehen. Und dann, wenn die vorbei ist, diese schwierige Zeit, sagt er, ihr müsst bleiben. Nein, ich habe es mir anders überlegt, ihr müsst bleiben. In der 10. Plage geht ein Todesengel durchs Land. Und von allen Familien, die sich gegen die Hebräer gestellt haben, wird der erstgeborene Junge getötet. Der Rest der Familie wird verschont, weil der Erstgeborene sein Leben lässt. Und bei den Hebräern und den anderen, die mit denen wohnen, die ein Lamm schlachten anstelle ihres Erstgeborenen, wird die ganze Familie verschont und der Sohn auch. Okay, da ist ganz, ganz, ganz viel noch drin. Jetzt sind sie aus Ägypten herausgekommen. Durch das Meer hindurch, das Gott teilt. Resignation ist keine Option. Er teilt dein Meer und er führt dich in eine Freiheit rein, raus aus der Sklaverei. Und es heißt, dass es nur ein paar Tage gedauert hat, Wochen, bis sie dort ankommen, wo sie Gott haben möchte, wo sie Gott begegnen. Es hat Tage gedauert, das Volk Israel aus Ägypten rauszuführen. Aber es wird Jahre dauern, bis Ägypten aus dem Volk Israel raus ist. Und an dieser Stelle gibt Gott Mose einen Auftrag und sagt, schau, dein älterer Bruder Aaron, der ist der hohe Priester, ich möchte, dass er sein Volk segnet. Ich möchte, dass er mein Volk segnet, meine Kinder segnet. Und zwar soll er folgenden Segen über dieses Volk, das noch in der Wüste ist, wieder zurück ins verheißene Land. Er soll folgenden Segen über ihnen aussprechen. Gott segnet seine Kinder mit folgendem Auftrag. So sollt ihr sagen, wenn ihr sie segnet, ihr Priester. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Nochmal, so sollt ihr sie segnen und am Ende so sollt ihr sagen, damit ich sie segne. Gott, ist das hier richtig, richtig, richtig wichtig. Und es ist super zentral, so zentral, dass in der Kirche, in der ich groß geworden bin, von Familie her, da wurde das jeden Sonntag in der Kirche gesagt. Und ich habe das nicht verstanden. Ich fand das ein sehr komischer Segensgruß. Also es ist sehr viel Angesicht, Angesicht, aber was heißt das? So, die Geburtstagskarten, die man sonst kennt, ist so, bleib wie du bist. Aber das ist nicht der Segen, den Gott dir sagt. Oder Hauptsache gesund. Oder noch oberflächlicher, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Oder Mann, sind die Kinder groß geworden. Ich bin jetzt 45, ich denke das selber manchmal. In der Zeit mit Gott, an einem Morgen, habe ich den Gedanken bekommen, wenn ich jetzt im Oktober dann 46 werde, müsste ich mich innerlich darauf vorbereiten, in vier Jahren bist du 50. Okay. Aber das sind so oberflächliche Sachen, die wir einander manchmal sagen, wenn jemand eine Feier hat. Und das hier ist richtig deep. Das ist so tief, dass wir es im ersten Moment vielleicht gar nicht verstehen. Ich möchte dich mit reinnehmen in einen Gedanken, der mir gekommen ist. Vielleicht hängt das miteinander zusammen. In der Antike, wenn Kinder geboren wurden, dann waren die Väter nicht dabei. Viel zu dramatisch, viel zu traumatisch. Das ist sehr schlimm für einen Mann, wenn er hilflos ist bei einer Geburt. Ich habe mir sagen lassen, für die Mütter ist es auch nicht angenehm. Aber jetzt bringt man das Kind zu dem Vater. Und dann legt man es vor dieses Zelt oder auf die Schwelle der Haustüre. Und der Vater entscheidet in der Antike über Leben und Tod. Was wird er tun? Wird er sich dem Kind zuwenden oder wird er sich abwenden? Und wenn er sich abwendet, hat es keine Überlebenschance. Und das ist gängige Praxis in der Antike. Griecher und Römer machen das. Es gibt sogar einen Philosophen, Aristoteles, der meint, man müsste ein Gesetz erlassen, um den Staat und die Gesellschaft zu schützen vor Krüppeln, dass man verkrüppelte Kinder nicht großziehen darf. Aber manchmal ist es gar nicht ein missgebildetes Kind, sondern manchmal ist es einfach das falsche Geschlecht. Der Vater denkt sich, ich habe schon 3 Mädchen, warum noch ein 4. großziehen? Ich brauche Söhne, die mich verteidigen können, die vor Gericht für mich aussagen können. Und er wendet sich ab. Philo von Alexandrien, ein jüdisch geprägter Philosoph, sagt, wir als Juden dürfen keine Kinder töten. Dürfen wir nicht. Jedes Leben ist heilig. Und ich habe von einem Zitat gehört, ich habe es gesucht, aber noch nicht gefunden, aber ich habe von dem Zitat gehört, dass Plutarch, ein römischer, griechischer Geschichtenschreiber und Geschichtsschreiber, durch den Orient reist und wohl aufschreibt in seinem Tagebuch, heute habe ich ein sonderbares Volk getroffen. Nicht nur, dass sie ein Siebtel ihres Lebens wegwerfen, weil sie jeden 7. Tag keinen Handel treiben wollen, sondern einfach zu Hause sitzen und ihre heiligen Texte lesen. Noch sonderbarer ist allerdings, dass sie ihre Mädchen nicht töten. Wo doch jeder weiß, wie zum Beispiel, Aristoteles war sich nicht ganz sicher, ob Frauen wirklich Menschen sind. Oder doch mangelhafte Männer. Noch nicht ganz angekommen. Freunde, das ist der Normalfall in der Antike. Dass wir glauben, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und beide Ebenbild Gottes, ist nicht aus der griechisch-römischen Welt, sondern aus der biblischen. Hurra, Feminismus! Dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, hat hier eine Wurzel. Und er sagt, sonderbar, sonderbar. Die machen das irgendwie anders. Jetzt kann es sein, dass sie doch überlebt haben, die Kinder. Aber nur dann, weil andere sie genommen haben, um sie großzuziehen, damit sie später versklavt werden können. Zur Arbeit oder zur Lust. Oder beides. Es gibt das Zitat, dass es nicht auszuhalten war an manchen Stellen in Rom, weil man die Schreie der Neugeborenen vom Tiber nicht ertragen konnte. Sie wurden ins Wasser geworfen oder am Wasser abgesetzt. Und kleiner Sprung weiter, wir sind ja jetzt gerade noch beim Volk Israel in der Wüste, aber kleiner Sprung in die ersten paar hundert Jahre der Kirche. Was sie nicht verstanden war, warum die Christen Kinder großziehen, die ihnen nicht gehören. Warum willst du, wenn du schon 8 Kinder hast, noch einen Bastard großziehen, den du am Fluss gefunden hast? Und sie sagen, weil jedes Leben heilig ist. Und weil sie eine Sache verstanden haben, die jetzt hier gleich kommt. Stell dir vor, da ist dieser Vater. Und der überlegt sich, nehme ich dieses Kind an oder nicht? Die Hüfte ist vielleicht ein bisschen schief gestellt. Aber es kann sein, dass nach einer Geburt eine Hüfte ein bisschen eine Fehlstellung hat. Trotzdem hätte er sagen können, nein, reicht mir, brauche ich nicht. Oder vielleicht denkt er, es insgesamt etwas klein und vielleicht schwächlich. Oder wie gesagt, nicht das Geschlecht, das ich mir gewünscht habe. Und es kann sein, dass er sich wegdreht. Aber stell dir vor, er sieht dieses Kind und er nimmt es auf. Das bedeutet, er nimmt es auf in seine Hütte, in sein Haus. Aber nicht nur das. In dieser Begegnung steckt mehr. Weil höchstwahrscheinlich wird er dieses kleine Kindlein, dieses kleine Bündel hochnehmen und sein Gesicht leuchtet und strahlt. Weil was, wenn er sagt, du bist meine Tochter. Und ein Lächeln ist auf seinem Gesicht. Und manchmal gibt es ja, dass diese Kleinen, obwohl sie gar nicht viel erkennen können nach der Geburt, zurücklächeln. Wie so ein kleines Engelslächeln, sagt man manchmal. Und dann stelle ich mir vor, dass er das Kind nimmt und einen Kuss auf die Stirn gibt und sagt, sei willkommen in meinem Frieden, in meinem Shalom, in meinem Herrschaftsgebiet, wo der Friede Gottes regiert. Dieses Volk war 100 Jahre versklavt und also hunderte Jahre waren sie in Ägypten und sie waren versklavt. Und diese Sklavenmentalität, der Sklavenspirit war so sehr in ihnen drin. Und jetzt sagt Gott, ich möchte, dass ihr lernt, wieder geliebte Kinder zu sein. Gewollt, geliebt und angenommen. Und das dürfen nicht nur Kinder hören, das müssen auch Erwachsene hören. Deswegen, Aaron, wenn du sie segnest, sprich diesen Segen. Sprich nicht den Segen, ihr werdet erfolgreich und glücklich, sondern sprich den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Für mich heißt das, er nehme dich auf in seine Hütte. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und sei dir gnädig. Gnade heißt, ich nehme dich an, brutto, wie du bist, obwohl du die ersten Wochen und Monate nichts machen wirst, außer schreien und kacken. Und essen und schlafen. Und der Herr hebe sein Angesicht über dich. Jetzt kommt der Kopf ganz, ganz nah an das andere Köpfchen. Und gebe dir seinen Frieden. Ich kann nicht beweisen, dass diese Dinge zusammenhängen, aber ich glaube, dass hier so viele Parallelen sind. Ich glaube, dass Gott so seine Kinder segnet, sein Volk, und dass er bis heute so seine Menschen segnen möchte. Das glaube ich wirklich. Jetzt kommt Jesus. Wir springen viele Jahre nach vorne. Und Jesus, das ist so faszinierend, er redet von Gott und sagt, das ist Abba, der Papa im Himmel. Mehr als alle anderen Personen in der Bibel sagt Gott, er sagt Jesus, Gott im Himmel, er ist dein Vater. Und was segnet er? Jesus segnet Fische. Da heißt es, da nahm er die 5 Brote und 2 Fische und sah zum Himmel auf, zu seinem Vater im Himmel, und segnete sie, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie das dem Volk austeilen. Da müssen wir gleich noch drauf eingehen. Aber Jesus segnet auch, ihr habt es euch gedacht, Jesus segnet die Kinder. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie. Die Jünger sagen, lass sie weg, 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 weg. Hier Kinder, die haben nichts hier verloren. Das sind hier theologische Abhandlungen. Der redet gerade über das Himmelreich. Aber die Mütter bringen ihre Kinder. Die waren so klein, die konnten zum Teil nicht laufen. Vielleicht wirklich Säuglinge. 1, 2, 3 Jahre alt vielleicht auch. Aber man bringt sie dann und sie möchten, dass Jesus sie segnet. Das ist ja was anderes, als wenn es einen Erwachsenen gibt, der sagt, komm mal her, ich müsste dich mal ein bisschen kuscheln. Es gibt einen interessanten Pädagogen, ein Pole ist das, der hat beobachtet, damals noch, hatte ein Kinderheim für jüdische Kinder und er ist mit ihnen zusammen ins KZ gegangen und wurde gemeinsam vergast. Krass, oder? Janusz Korczak. Der hat folgende Beobachtung gemacht. Wann immer ein Erwachsener ein Kind auf den Schoß nimmt, um das Kind zu streicheln, möchte der Erwachsene gestreichelt werden. Oh. Und das ist jetzt nicht, Jesus braucht nicht ein bisschen Streicheleinheiten. Die Mütter bringen ihm die Kinder, damit er sie segnet. Und er spricht höchstwahrscheinlich diesen Segen und andere Segen über die Kinder aus. Weil er weiß, wie Gott der Vater im Himmel ist. Er segnet Kinder. Und er sagt, ihr müsst werden wie die Kinder. Vertraut, dass der Vater euch versorgt. Und dann seine Jünger, die lernen von ihm. Und ganz am Ende macht er Folgendes. Er beauftragt sie. Er bevollmächtigt sie und er segnet sie. Er beauftragt sie, da heißt es, jetzt, nachdem ich euch alles erzählt habe von Gott, dem Vater im Himmel, geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen hier in Jerusalem, und ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Das ist Bibelsprache für, ihr könnt zurückkommen zu Gottes Gegenwart. Ihr könnt zurückkommen in die Ruhe, die Gott vorbereitet hat. Deine Schuld spricht dich schuldig und Gott erlässt sie dir. Er vergibt sie dir. Du kannst sie nämlich nicht alleine loswerden. Aber du bist geliebt, gewollt und angenommen bei Gott und dir ist vergeben worden. Und du darfst diese Vergebung annehmen. Wenn du aufrichtig bereust, wird er dir vergeben. Und er hat ein Zuhause für dich, wo du sein kannst. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Er beauftragt sie, sagt es den anderen, diese Message. Dann bevollmächtigt er sie. Und nun werde ich euch mit dem Heiligen Geist senden. Das ist der Game Changer. Ohne den Heiligen Geist ist es aus eigener Kraft. Ihr werdet den Heiligen Geist bekommen, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt und euch die Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Du kannst ohne den Heiligen Geist nicht ein Segensbringer sein. Aber mit dem Heiligen Geist können Segensströme fließen, das Leben sich vermehrt. Und jetzt passt auf, er beauftragt sie, er bevollmächtigt sie und er segnet sie. Was ist das Letzte, das Jesus macht auf dieser Erde? Dann führte Jesus sie nach Bethanien, das ist ein Ort außerhalb von Jerusalem. Dort hob er die Hände zum Himmel auf und segnete sie. Und jetzt passt, noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgenommen. Das Letzte, was Jesus tut, ist seine Jünger segnen, dass es sich vermehrt, dass das Leben sich multipliziert und die größte Revolution dieser Weltgeschichte hat angefangen. 2, 3, 4, 12, 40, vielleicht 70 ängstliche Männlein irgendwo in Jerusalem werden erfüllt vom Heiligen Geist. Und Frauen auch, nicht Männer nur, also Persönlein. Und eine Revolution beginnt, die das größte Weltreich, das es bis dahin gab, das Römische Reich, übernehmen wird. Aber nicht mit Kampf, sondern mit Liebe. Cool, oder? Richtig krass. Also, wie können wir selber Segensbringer werden? Indem wir unsere Kinder segnen. Hast du Kinder? Segne sie, morgens und abends. Oder an einem Fall. Wenn wir unsere Kinder ins Bett bringen, versuchen wir sie zu segnen. Und oft genug denkt meine Frau dran und ich auch manchmal. Aber lass uns häufiger Segen aussprechen über unsere Kinder. Und manchmal ist es so, dass wenn ich das Haus verlasse, unser Dritter, der Markus, der ruft mir hinterher, Gott segne dich, Papa. Wie cool ist das denn? Wir segnen sie, wenn sie das Haus verlassen. Er hat mich gesegnet, als ich das Haus verlassen habe. Man kann an der Türe stehen und sagen, ich segne dich für die Zeit jetzt im Kindergarten oder in der Schule. Und ganz besonders wertvoll ist es, wenn sie eine neue Lebensphase starten. Vielleicht, wenn die Schule abgeschlossen ist oder die Grundschule oder etwas anderes kommt. Wir segnen Personen, die heiraten, weil jetzt eine neue Lebensphase beginnt. Bei den großen Wendepunkten des Lebens sprechen wir Gottes Gegenwart aus. Du bist gewollt, geliebt und angenommen. Und das Leben in der Gegenwart Gottes soll sich multiplizieren, damit du es weitergeben kannst an andere. Also, wir segnen unsere Kinder morgens und abends und wenn sie das Haus verlassen und wenn eine neue Lebensphase startet, dass sie unter Gottes liebevollem Blick leben. Dass Gott sie anschaut und sein Gesicht strahlt und sie wissen, ich bin in seinem Frieden. Ich wünsche dir so sehr, dass du unter dem liebevollen Blick des Vaters lebst und nicht unter dem selbstkritischen Blick aus dem Spiegel. Und Gott segnet unsere Ressourcen. Ich hätte beinahe gesagt, Gott segnet Fische, damit sie sich vermehren. Jesus segnet Fische, die waren schon nicht mehr lebendig, aber sie haben sich auch vermehrt. Wir segnen unsere Fische, also unsere Finanzen, dass sie sich vermehren. Das geht in die falsche Richtung. Es geht nicht darum, dass ich meine Fische segne, damit sie mehr werden. Die Jünger haben ein Problem. Ganz viele haben zugehört. Jesus hat gepredigt, es ist lang geworden. Sie kommen und sagen, Meister, die Menschen haben Hunger, schick sie nach Hause, damit sie essen können. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagen, wir haben nichts. Also gut, wir haben, also alles, was wir haben, sind halt 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus sagt, Fische segnen ist eine gute Idee. Er sagt, bringt sie her. Vorher sagt er ihnen noch, sagt den Leuten, sie sollen sich hinsetzen zu 50er und 100er Gruppen. Warum? Weil sie essen werden. Jesus, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Ja, genau. Und dann gehen sie los und Andreas und Jakobus und sagen, setzt euch hin, macht 50er Gruppen. Was wird denn sein? Es gibt gleich was. Bist du bescheuert? Es gibt gleich was. Du kannst doch nichts versprechen, was du nicht halten kannst. Wir haben 5 Brote und 2 Fische. Irre. Wir sagen, was der Meister uns gesagt hat. Aber wir können nicht mehr versprechen. Wir haben nur gesagt, was sie tun sollen, nicht was kommen wird. Jetzt kommt, Jesus nimmt die 5 Brote, 2 Fische. Er hebt sie zum Himmel. Er segnet sie. Er gibt sie den Jüngern und in ihren Händen passiert das Wunder. Als sie es austeilten, wurden alle satt. Cool, oder? Die Bibel sagt nicht, segne dein Geld, damit es mehr wird. Weil dann hast du ja mehr. Großartig. Es ist, als ob wir unsere 5 Brote und 2 Fische, wir geben sie, oder Gott segnet unsere Ressourcen, also unsere 5 Brote und 2 Fische, dass sie sich vermehren, damit wir die Not in dieser Welt lindern. Vor Ort und weltweit. wenn Gott deine Ressourcen vermehrt, nicht, er will nicht deinen Standard vom Leben vergrößern, er will deinen Standard vom Geben erweitern. Wir segnen nicht unsere Ressourcen, damit es uns besser geht. Wir bringen die wenigen Ressourcen, die wir haben, zu Jesus. Er segnet sie und gibt sie in unsere Hand, damit wir sie austeilen. Hast du zu wenig Geld? Gib's Jesus. Und wisse, dass der Vater im Himmel die Vögelchen versorgt und dich auch. Und damit du Geld bekommst, für andere kannst du es ihm geben. Das Dritte, wie wir ein Segen sein können, indem wir Gutes tun. Gerade eben gesagt, gib Gott deine Ressourcen, damit sie mehr werden und damit du sie weitergeben kannst. Wir sind ein Segen für andere, indem wir ihnen Gutes tun und für sie glauben. Wenn du das kennst, die Ruhe des siebten Tages, die Ruhe bei Gott in seiner Gegenwart, lade andere dazu ein und sag, es gibt einen Vater im Himmel, der dich liebt. Ich wünschte, du hättest dieses Vertrauen und diese Geborgenheit bei ihm. Und vielleicht sagt die Person, ja, weiß nicht, wie geht das, ich kann nicht glauben. Ich glaube für dich. Ich leihe dir ein wenig von meinem Glauben. Du kannst etwas ausleihen, gibst es mir nachher zurück, wenn deiner auch gewachsen ist. Können wir das machen? Ja. Ein guter Freund von mir, Matthias, ist vor vielen Jahren nach Saalfelden gezogen und lebt genau diesen Lifestyle, dass er seinen Glauben an andere verschenkt und für sie glaubt. Und er sagt eine schöne Sache. Ich möchte Menschen mit Gott verkuppeln. Wie soll das gehen? Er erzählt von Gott und er betet für Personen. Einfach so. Also nicht in einer Celebration. Am Supermarkt, an der Kasse. Bei der Busfahrt. Beim Pilgern. Dort, wo er Menschen trifft und mit ihnen ins Gespräch kommt, betet er für sie. Und manche von denen sieht er immer mal wieder, weil sie in seinem Ort sind. Und dann sagt der eine, Matthias, so wie du glaubst, kann ich nicht glauben. Und er sagt, kein Problem, ich glaube für dich. Ja, aber ich würde gern diesen Gott auch so kennenlernen. Und er sagt, oh, ich hab ein Talent. Ich kann Menschen mit Gott verkuppeln. Ich bin so ein Kuppler. Wie meinst du das? Ja, ich kann ja einfach für dich beten. Ja, der sagt das, glaube ich, noch nicht mal. Das war jetzt so ein christliches Wort, was mir rausgerutscht ist. Ich kann Gott ja fragen. Und dann sagt er ungefähr so, und er erklärt mir das, sagt Michael, nicht die Augen schließen, nicht die Hände falten, nicht das Kirchending. Und du bist ja im ICF, nicht die Hände auf die Schulter legen. Einfach reden. Und ich sage, wie machst du das? Und er sagt ungefähr so, hallo Gott, hier ist der Matthias. Du kennst mich ja schon und neben mir ist der Alex. Und der wird dich gern kennenlernen. Tauch doch nächste Woche bei ihm auf. Und auf einmal, und Leute, da ist das ja entstanden, auf einmal sagen die, Gott ist mal Unterko. Der ist das, mit dem Hans und den ganzen Leuten. Ihre Freunde erzählen, dass Gott auf einmal bei ihnen aufgetaucht ist. Und die Nachbarin. Und die beginnen, nach Gott zu fragen und in der Bibel zu lesen. Und wie schön ist es, wenn du so ein Segen sein kannst, oder? Wenn du diesen Segen von Gott bekommen hast und weitergeben kannst und sie sind überrascht, dass Gott ja da ist. Ja, er kennt dich und er liebt dich. Er ist bereit, dir all deine Schuld zu vergeben. Er klagt dich nicht an, wenn du aufrichtig bereust. Er hat dir vergeben. Und er möchte, dass du auch zu einem Segensbringer wirst, zu einer Segensbringerin. So lasst uns unsere Kinder segnen. Und unsere Ressourcen zu Gott bringen, dass er sie segnet, damit wir mehr Gutes damit tun können. Und lass uns unsere anderen Menschen in unserem Umfeld segnen. Vielleicht wünschst du dir, dass Gott sich dir zeigt. Ich habe noch nicht so viel Übung im Verkuppeln. Also innerhalb von einer Celebration, mit einer Message vielleicht schon. Aber mit meinen Arbeitskollegen und Nachbarn, ich übe es selber. Eine Sache weiß ich allerdings. Jesus hat seinen Freunden ganz am Ende gesagt, hier gibt es etwas, das könnt ihr machen und erinnert euch an mich, weil ich werde dann da sein. Ich gehe, aber wenn du das tust, bin ich ganz nahe da. Ich werde nämlich einen Bund mit euch schließen. Ein Bund, der gilt, auch wenn du mich nicht sehen kannst. Und das Zeichen dieses Bundes ist Brot und Wein. Und ich lade ein gleich in den nächsten Liedern. Steig ein ins Gebet, sprich mit deinem Jesus. Und wenn du ihn noch nicht gut genug kennst, aber dich ausstreckst nach ihm, rechts und links sind Tische und du kannst dort Traubensaft und Brot kriegen. Und nimm das und schmecke, wie gut und freundlich Gott ist. Du bist gewollt, geliebt und angenommen bei ihm. Und vielleicht ist das der Moment, wo Jesus bei dir auftaucht. Lass mich für dich beten. Gott, himmlischer Vater, danke für deine Gegenwart und die Ruhe in deiner Gegenwart. Danke für das Leben, das du schenkst und dass du dich mit uns verbinden möchtest und unser Leben segnest, dass es aufblüht und sich vermehrt. Danke für diesen Moment jetzt und ich bete für meine Freunde hier, meine Brüder und Schwestern, dass das, was ihnen auf dem Herzen liegt, sie mit dir teilen können und bei dir abgeben können. Und dass auch im Abendmahl deine segensbringende, heilende Kraft wirksam ist. Amen.
Hey, danke fürs Zuschauen. Vielleicht hat dich was in der Message angesprochen oder dir weitergeholfen. Dann schreib es in die Kommentare. Abonniere unbedingt unseren Kanal. Und falls du irgendwelche Infos brauchst oder uns unterstützen willst, findest du alles in der Videobeschreibung oder auf unserer Webseite. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.